Wir haben für euch quasi ein Was bisher geschah zum Thema Sex im tamilischen und hinduistischen Kontext vorbereitet. Hört auf jeden Fall weiter.
In der nächsten Folge geht's dann so richtig, richtig um Sex-Stuff.
Sprichwort?
Nan enne onro ariyalam kamathal pöniyar pitpa seyin.
Heißt so viel wie, wenn mein Geliebter in der Liebe lustvoll und leidenschaftlich das macht, was ich brauche, dann fühle ich keine Scham. Das ist ein Spruch von Tiruvalluvar, einem Philosophen und Poeten aus Tamil Nadu in Indien. Und seine Texte sind vermutlich im Zeitraum von 300 vor Christus bis 5 nach Christus entstanden und in tamilischen Kontexten sehr, sehr, sehr bekannt.
Das Sprichwort ist aus einer weiblichen Perspektive und da geht es so ein bisschen, es geht um Sexstuff. Also Sexstuff ist damit gemeint. Man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil Kamem halt Lust und Liebe bedeuten kann. Aber so wie ich das interpretiere und so wie ich das recherchiert habe, geht es auf jeden Fall um Sex.
Damit herzlich willkommen zu unserer Folge The Story of Sex. Ich bin Abby.
Ich bin Meg.
Und wir machen zusammen den Achapule Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und vorweg wollen wir einmal erklären, also in den vergangenen Folgen haben wir öfter darüber gesprochen, dass es keine rein tamilische Kultur und rein tamilische Traditionen mehr so wirklich gibt oder es sehr schwer ist zu definieren, weil der Einfluss durch die Arier, also aus dem ehemaligen persischen Bereich und damit auch der Einfluss von, vom Sanskrit sehr stark ist, beziehungsweise sind. Also sind auch die Infos, die wir zu dem Thema so finden, sehr unterschiedlich und viele Dinge sind auch parallel zueinander passiert. Also es gab ja immer koloniale Bewegungen oder Auswanderungs- und Einwanderungsbewegungen, aus dem indischen Raum raus, in den indischen Raum rein, in den dravidischen Raum rein und raus. Deswegen ist das nicht so ganz fest. Und wir haben uns mehrere Bereiche angeguckt. Einmal Literatur, wie es vor der Kolonialzeit und in der Kolonialzeit war. Und dann auch noch mal so ein bisschen zu Tiruvalluvar was rausgesucht, was der so sagt. Und dann wollen wir das, was wir quasi zusammengefasst haben, untereinander diskutieren.
Genau, wir fangen jetzt erstmal mit der Literatur an. Ich würde gerne mit Mahabharatam anfangen, weil das auch zeitlich quasi als erstes verortet ist. In Mahabharatam wird oft über Tribal Society beschrieben und da geht es darum, dass sogar das Erbgut matrilineal vererbt wird und da, wo die Frauen das quasi matrilineal erben, matrilineal bedeutet von der Frauenseite, also das, was, also die Frauen in der Familie kriegen halt das Erbgut und genau, da dürften die auch ihre Sexualität frei ausleben und da war das auch nicht verworfen, dass eine Frau mehrere Männer hatte oder dass Frau ihre Sexualität selbst bestimmen konnte, ob sie jetzt heiraten möchte, ob sie nicht heiraten möchte, ob sie Kinder haben möchte oder nicht oder keine Kinder haben möchte. Allerdings wurde auch in Mahabharatam die patriarchale Struktur produziert und es geht auch sehr viel darum, was die patriarchale Struktur alles macht. Und da wird auch sehr stark die Dominanz von Männern repräsentiert. Als Beispiel würde ich hier eine Szene aufzeigen. Da geht es darum, dass Draupadi, die heiratet halt die 5 Brüder, das sind die Pandavar, das sind die Hauptrollen, also das sind die Hauptcharaktere von Mahabharatam. Sie heiratet diese 5 Männer, weil es ein Missverständnis gab und sie dazu quasi gedrängt wird, dass sie diese 5 Männer heiratet und jedes Jahr verbringt sie halt mit einem Mann abwechselnd. Und die Männer spielen sowas wie Poker, nur eine tamilische Version und dafür muss man ja das, was man hat, quasi im Spiel einsetzen. Und sie setzen am Ende, weil sie nichts mehr haben und alles verloren haben, die Frau ein. Und die verlieren das Spiel Und sie hat da, also sie weigert sich, sie weint, aber da, also sie kann nichts machen, weil der Mann quasi über sie bestimmt. Und ihr wird das Sari, was sie dann trägt, ausgezogen von den Gegnern, die halt das Poker quasi gewonnen haben. Und ja, und dann kommt die Gottheit Krishna und rettet sie, weil er ihr, also weil er ihr in Schuld steht. Das ist dann noch eine andere Story, die würde ich jetzt nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall, was ich da interessant finde, ist erstens, dass die Männer über die Frau als Eigentum sprechen. Und was noch ist, ist, dass ein Mann da wieder herkommen muss und sie retten muss. Und sie auch kein Bestimmungsrecht hat. Aber auch so Charaktere wie Shikanti werden in Mahabharatam besprochen. Und deshalb finde ich Mahabharatam eine sehr, sehr interessante und schöne Literatur. Es geht darum, dass sie halt eine transsexuelle Person ist, die sich nicht mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren möchte, weil in der Gesellschaft das weibliche Geschlecht als zweitrangig gilt und weil weibliche Personen auch zum Beispiel im Krieg nicht mit kämpfen dürfen. Und sie entscheidet sich gegen den weiblichen Körper, damit sie halt im Krieg mitkämpfen kann, weil sie noch aus ihrem vorherigen Leben vorgenommen hat, jemanden im Krieg umzubringen. 3500 Jahre ist das so her, dass die Geschichte so erzählt wurde. Natürlich liegt das viel, viel weiter zurück, weil das ja auch sehr oft oral wiedergegeben wurde. Dann kommt die Literatur Ramayanam. Ramayanam kann man um das 7., 6. Jahrhundert vor Christus verorten. Und da wird halt Sita beschrieben, die halt als ideale Frau der indischen Gesellschaft beschrieben wird, da sie sehr treu ist und sie beweist ihre Treue, indem sie halt ja eine Feuerprobe macht, weil der Mann, also sie wird halt entführt und sie ist halt für 14 Jahre verschwunden und der Mann sucht sie und findet sie nicht und sie ist halt bei einem König aus Sri Lanka in Gefangenschaft und der Mann glaubt ihr nicht, dass sie halt treu gegenüber ihm war und er und beziehungsweise die Gesellschaft glaubt daran, dass sie halt, ja, dass sie quasi nicht rein ist. Weil wenn man nur wenn man mit einem Mann eine Beziehung pflegt, ist man rein. Und vor allem, wenn man verheiratet ist. Und dann muss sie halt diese Feuerprobe machen, damit die ihre Reinheit beweisen kann, weil dann würde sie das überleben, wenn sie durch den Feuer gehen würde.
Das heißt, in der Form wurde etwas, was mit Sex zu tun hat, auch schon thematisiert. Und Ravanan ist ja auch ein Film, der diese Geschichte erzählt, mit Vikram in der Hauptrolle und Aishwarya Rai. Könnt ihr euch angucken, ja, wenn euch das interessiert und ihr nicht unbedingt jahrtausendalte Literatur auf Tamilisch wälzen wollt.
Also es gibt auch Ramayanam und Mahabharatam als einfache Form. Man kann es auch auf Deutsch lesen mittlerweile. Also die Geschichten gibt es auch mittlerweile auf Deutsch. Dann haben wir ja gerade schon Tiruvallur angesprochen. Und Tiruvallur redet auch über Sex. Allerdings ist Tiruvallur so ein Sonderfall, weil er eine tamilische Person ist. Und ich finde das interessant, dass schon damals in der tamilischen Gesellschaft über monogame Beziehungen geredet wurde. Obwohl halt umherum, also um die Gesellschaft herum, das freie Leben irgendwo auch stattgefunden hat. Aber ich finde das halt auch interessant, dass unterschiedliche Lebensformen halt vorhanden waren einfach. Und in Tirukkural geht es eher darum, dass Sex in der Ehe stattfindet. Und das, was ich erstaunlich finde, dass wir nie darüber geredet haben oder nie darüber gelernt haben. Wir haben immer darüber gelernt, dass wir nicht lügen sollen, dass wir Freundschaften pflegen sollen, dass wir keine Leute beklauen sollen und andere Weisheiten. Aber wir haben nie darüber geredet, dass es auch sowas wie ein, ja, so eine Abteilung für Liebe und Sex und Leidenschaft und Lust gibt in Tirukkural. Und was Tiruvallur aber auch macht, ist, dass er sich gegen Prostitution stellt und auch gegen Sex außerhalb der Ehe. Also ich weiß nicht, wieso wir nicht darüber geredet haben, weil ich finde es problematisch, dass in unserer Gesellschaft quasi ein Teil unserer Geschichte rausgelassen wird irgendwie. Und dass das quasi, also ich finde, das kann man zu einer Lüge gleichsetzen, weil wir nie darüber geredet haben. Und das ist so, das fühlt sich so an, als wäre uns ein Teil der Geschichte verschwiegen worden irgendwie.
Dann können wir uns mal präkoloniale Verhältnisse angucken. Da haben wir eine sehr große Zeitspanne. Es gibt Quellen, die schreiben von 1. Jahrhundert vor Christus bis zum 13. Jahrhundert nach Christus, war es normal, von Lehrenden zum Beispiel aus unterschiedlichen Religionen über Körper und Geist unterrichtet zu werden. Und dazu gehörte damals auch erotische Poesie und auch Frauen haben das gelehrt und gelernt. Dann gibt es auch Quellen wie zum Beispiel das Journal of Asian Studies. Das schreibt, dass erst mit der Kolonialisierung tamilischer Gebiete überhaupt erst Konzepte um sexuelle Orientierung und Identität entstanden sind. Vorher gab es wohl schon sowas wie Erotik, aber das war nicht an Orientierung oder Geschlecht gebunden.
Wir wissen außerdem, dass Könige mit unterschiedlichen Frauen Sex hatten, aber es nur eine Königin gab. Das heißt, da wird schon ein bisschen deutlich, dass die monogame Beziehung über polygame Beziehungen drüber gestellt wird quasi. Aber auch Königinnen hatten Liebhaber und Prostitution war in den Königreichen in Indien und Sri Lanka auch üblich. Also es wurde nicht unter Prostitution bezeichnet, das könnte man mit Mätressen gleichsetzen, weil Mätressen sind ja auch keine Prostituierte. Mätressen waren ja auch angesehene Personen, die auch adlig waren und das könnte man damit vergleichen. Und in Dynastien waren aber patriarchale Strukturen auch sehr doll vertreten. Das könnt ihr in den Quellen nachlesen, die wir in unseren Shownotes halt gepackt haben.
Wenn wir uns dann die Kolonialisierung angucken, gehören zu diesen Konzepten um sexuelle Orientierung und Identität die Vorgaben dazu, wer mit wem darf und mit wie vielen, wie man sich zeigt, in was für Konstellationen man leben kann und solche Geschichten. Das war auch abhängig davon, ob die Menschen eher in Zentren und Ortschaften gelebt haben oder eher im Umland, also in der Peripherie gewohnt haben. Und die unberührten Dörfer in Anführungsstrichen hatten dann immer einen Ältesten und der war für das Dorf zuständig und dementsprechend waren die Machtstrukturen und Familienkonstellationen danach ausgerichtet. Wenn man dann aber in eher Zentren guckt, sind dann halt mehrere nebenher lebende unterschiedliche Modelle. Die Zeit der Arier wissen wir auch aus vorherigen Folgen ja schon, dass die mit der Kolonialisierung etwa 1500 vor Christus auch eine Sanskritisierung mitgebracht haben. Auch von Saivasamem, also Shivaiten, so wie wir aufgezogen wurden. Und in der Zeit wurden tamilische Texte von Lehrenden ins Sanskrit übersetzt. Es gibt aber keine konkreten Beweise dafür, dass die Sanskritisierung auch der Grund für die Übersetzung war. Sicher ist aber, dass verschiedene religiöse Inschriften aus Tempeln oder Palmblättern zeigen, männliche Gottheiten sind in weiblichen Körpern zum Beispiel auf die Erde gekommen, um die Lust und Begierde zu spüren, die gegenüber Frauen geäußert werden. Es gibt ja auch das Sivalingam. Das sind meistens so zylinderförmige Sockel, oben abgerundet aus dunklem Stein mit drei grauen Streifen aus Tirunuru, also Asche und eine Kungubopotte und Manjelpotte. Das ist ein roter und ein gelber Punkt aus teilweise gefärbtem Kurkuma. Und dieser Zylinder als Lingam steht für Shiva, dem Hauptgott der Shivaiten. Gleichzeitig ist das aber auch ein Phallus-Symbol. Damit steht das Lingam auch für Fruchtbarkeit. Das sind jetzt nur so zwei Beispiele für die explizite Darstellung bzw. Thematisierung von irgendwas mit Sex in einem hinduistisch-religiösen Kontext. Und viele Sri Lanka-Tamilen und Tamilinnen sind ja eben Shivaiten.
Genau, aber es ist im Hinduismus eh nicht festgelegt, dass du den und den Gott halt unbedingt beten musst. Nee. Aber dadurch sind halt unterschiedliche Einflüsse in der Art und Weise, wie man Religion zum Beispiel auslebt oder an was man glaubt oder an welchen Tagen man zum Beispiel fastet oder an welchen Tagen man zum Beispiel kein Fleisch und Fisch isst. Also wo es noch deutlich wird, dass Sex irgendwie wichtig ist oder dass Sex immer eine Rolle gespielt hat oder dass Sexualität sehr offen und nicht monogam gestaltet war in unserer Gesellschaft, ist in Tempelskulpturen und Schnitzereien. Da wird Polygamie und gleichgeschlechtlicher Sex und Genderfluidität einfach gezeigt, aufgezeigt. Man sieht das halt in den Schnitzereien. Und haltet mal dafür auf unserem Insta-Kanal Ausschau, acha.bille. Da werden wir ein Highlight zu dem Thema machen und auch Fotos von Skulpturen und Infos reinpacken. Und ich habe auch Fotos, die ich selbst geschossen habe aus Indien dabei, wo ich selbst gesehen habe, dass das halt existiert. Deshalb ist das auf jeden Fall aus erster Hand. Genau.
Ab dem frühen 16. Jahrhundert fing dann eben die Kolonialisierung durch europäische Länder fing an. Und die größten noch spürbaren Auswirkungen hatten die Briten. Die sind ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dazu gekommen. Wenn wir jetzt noch mal kurz die Ausgangslage bis dahin zusammenfassen. Es gibt Gemeinden, Gruppen, Dörfer, Städte, wo unterschiedlich mit dem Thema Sex umgegangen wird. Es gibt monogam lebende Strukturen, es gibt aber auch polygam lebende Strukturen, es gibt Prostitution, es gibt Tempelinschriften und Skulpturen, die sexuelle Handlungen thematisieren. Und es gibt unterschiedliche Meinungen, die aber alle nebenher existieren. Und dann kommen die Briten mit ihrem schon vorhandenen, fertigen System, das dann auch quasi bei uns durchgedrückt wurde. Und dafür haben die sich auch ordentlich ins Zeug gelegt, muss man sagen.
Ja, weil früher war das halt üblich, dass in südasiatischen Gesellschaften auf irgendeiner Form eine Niederschrift da war, also vorhanden war für jede Familie. Und das wurde zum Beispiel bei Tamilinnen auf Palmblättern festgehalten und die wurden dann von Generation zu Generation weitergegeben. Auf diese wurden dann niedergeschrieben, welche Pflanzen für was genutzt wurde. Und da war auch vorhanden, wie Ayurveda in jeder Familie halt benutzt wurde. Und Ayurveda ist eine Medizin, die auf das Individuum ausgerichtet ist. Und deshalb ergibt das ja auch Sinn, dass jede Familie eine andere Behandlung hatte. Und die Kolonialmächte, also auch die Briten, haben dieses Erbe verbrennen lassen, weil es für sie Beweis einer unzivilisierten Gesellschaft war und diese zu vernichten galt. Das ist ja quasi ein Erbstück. Wie haben die das geschafft, dass das verbrannt wurde? Die haben einfach gesagt, ja, das ist verflucht. Die haben das halt so durch auch tamilische Personen weitergeben, die dann für sie quasi agiert haben. Natürlich sind nicht Briten jetzt direkt dahin gegangen und haben gesagt, ja, verbrennt das jetzt mal, sondern haben das an andere tamilische Personen so weitergeben. Ja, das ist verflucht und das geht nicht. Und mein Vater hat mir halt erzählt, dass in seiner Familie auch diese Palmblätter vorhanden waren und er halt auch viele medizinische Sachen durch halt eher orale Geschichte gelernt hat, als durch diese Palmblätter und dass seine Mama das halt verbrennen lassen hat, weil Leute gesagt haben, das ist verflucht und deshalb habt ihr Unglück in eurer Familie, was natürlich Bullshit ist.
So konnte sich auf jeden Fall keiner mehr auf seine Vorfahren später berufen und mehr oder weniger blind den Kolonialmächten in späteren Generationen natürlich auch glauben und auch deren Werte weitertragen und deren Systeme weitertragen.
Genau, und monogame und patriarchale Strukturen mit nuklearen Familien, also Kernfamilien aus Eltern und Kindern, gelten als einfacher zu kontrollieren. Und damit kam es zu einer weißen, in dem Fall britischen Standardisierung von Kultur und Wissen. Also wenn ihr daran zurückdenkt, früher war es halt normal, dass man in Großfamilien gelebt hat und diese Nuklearfamilien oder Kernfamilien, die gab es gar nicht. Also wir sind, sind eine Gesellschaft, die mit, keine Ahnung, Onkel, Tanten, Großeltern, Urgroßeltern zusammen in einem Haushalt aufgewachsen sind. Deshalb war das auch üblich, dass man große Häuser hatte mit vielen Räumen.
Ja, so richtige Villen immer, genau. Kennt man ja aus vielen tamilischen Filmen.
Genau, und die wurden auch immer weiter vererbt.
So, das heißt, bis dahin haben wir dann quasi den fast jetzigen Status quo, mit dem wir ja dann aufgewachsen sind.
Genau.
Und wenn wir dann in die 80er und 70er Jahre gucken, gab es aber nochmal einen neuen Grund, warum alles sex-related verpönt werden konnte. Während die AIDS-Krise in den 70ern und 80ern im Westen vor allem unter homosexuellen Männern verbreitet war, so war zumindest das Bild, war das in tamilisch-indischen Räumen anders.
Da war das halt so, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, oft dafür kritisiert worden sind, dass sie halt AIDS weitergegeben haben oder weitergetragen haben. Das sind vor allem Menschen, die SängerInnen, TänzerInnen, SchauspielerInnen, aber auch TheaterschauspielerInnen, dass sie sich quasi hochgeschlafen haben mussten und dass sie hoch missbraucht worden sind, um an diesen Status zu kommen. Deshalb war auch das Bild so, dass sie als VerbreiterInnen von AIDS galten. Das bedeutet, dass Frauen und Sex etwas Schlechtes waren. Und sie wurden auch oft mit Prostituierten halt gleichgestellt, weil die haben sich ja für Geld quasi hochgeschlafen.
Das ist jetzt quasi, was hinter den Kulissen passiert ist. Aber wenn wir uns die ganze Filmindustrie in Hollywood angucken, ist es ja auch so, dass das Bild von Frauen, also es gibt unterschiedliche Bilder von Frauen, die mit unterschiedlichen Sachen assoziiert werden. Was ist gut, was ist schlecht, was ist okay, etc. kann man an Padayappa, einem Film von, ich glaube, 1999?
Yes, right.
Da sind mir dann auch diese Sachen aufgefallen bezüglich Frauenrollen.
Ja, weil es ist ja oft so, dass Personen, also wenn ihr so tamilische Filme euch anguckt, jetzt erstmal kurz allgemein, dann ist das ja so, es gibt immer eine Person, die tanzt, die irgendwie in Diskotheken auftritt oder die so für Item-Songs sind halt so
perverse Songs.
Genau, perverse Songs. da gibt es extra eine Schauspielerin, die das macht. Und die haben dann auch so den Ruf, dass sie sehr sexy sind, dass sie sehr so... Ja, schon pornografisch,
verrucht,
genau,
ne?
So dieses Pornografische schon fast, weil ihr müsst...
Das sind dann die ihr Sari auch so tragen, dass man den halben Bauch sieht,
genau.
Und
Ausschnitt sieht und...
Palle, den man über die Schulter wirft, dass der dann nicht die Brust bedeckt, sondern zwischen die Brust durch, einmal über die Schulter geht und solche Sachen. So, das wird also auch optisch, wird da so ein bestimmtes Bild halt.
Ja, aber was lustig ist, dass es halt früher normal war. Und dass das jetzt halt zu so einem Bild, ne? Und alle Frauen, die dann halt so, typisch Familienfrauen, also so ruhig sind und schüchtern sind, sind halt so die Familienmenschen. Für die Familie.
Ihr Krakel.
Für die Familie geeignete Frauen. Das wird halt in Padayappa halt dadurch deutlich, weil Nilambari ist eine Person, man merkt halt in dem Film, dass sie ihre eigene Meinung hat. Dass sie weiß, was sie möchte. Vielleicht hat sie eine Art, es zu verdeutlichen, die ist vielleicht nicht ganz so okay, weil sie sehr rachsüchtig ist und so halt, ne, weil sie halt schlechte Eigenschaften in Anführungsstrichen hat. Aber was ich halt so schade finde, sie ist ein sehr starker Charakter. Und
ja. Sie
wird halt als schlecht dargestellt, aber es ist keine, also in tamilischen Filmen ist das auch immer so, es gibt nur Frauen, die sind schwarz oder weiß, es gibt nie so ein Zwischending, also es gibt nie so ein Grau, es gibt nie so eine Grauzone. Und sie hat so oft in Momenten, also sie hat an einer Stelle zum Beispiel zu der Schwägerin von ihr gesagt, ja, du hast einfach zugestimmt, jetzt den zu heiraten, wegen solchen Frauen wie dir, die einfach alles machen, was die Eltern sagen, gelten wir als schwach. Und gelten wir als schlecht. Und das ist so eine...
Stark.
Genau, sie ist so eine starke Persönlichkeit. Und sie ist halt gebildet, sie ist extra in den Ausland gefahren, sie hat halt Stil, sie hat ein cooles Auto. Und sie ist aber trotzdem so eine traditionelle Tänzerin und hat das trotzdem nicht so vergessen, ihre Tradition, was sie erlernt hat. Und trotzdem gilt sie als arrogant und despektierlich. Nur weil sie lauter ist, nur weil sie aggressiver ist. Und
also nicht mal körperlich aggressiv, sondern einfach in ihrer Art und mit Leuten zu sprechen und so.
Ja, genau. Also sie hat schon schlechte Eigenschaften.
Weil die halt kontern kann.
Genau, aber sie hat schon schlechte Eigenschaften, so ist das nicht, weil sie echt manchmal
ja. So
respektlos ist und so. Aber
ja.
Ich finde trotzdem den Charakter an sich sehr interessant. Und Vasundhara, also die dann auch Padayappa später heiratet, also Rajinikant quasi später heiratet, sie ist halt ungebildet, sie ist ruhig, sie ist respektvoll, macht das, was ihr gesagt wird. Und sie gilt halt so als die perfekte Frau und für sie entscheidet sich er ja auch. Und auch das Männerbild in dem Film ist ja so, er muss stark sein, er muss für die Familie sorgen, er darf nicht schwach sein. Er weiß immer, was los ist, er ist aber auch so philanthropisch und keine Ahnung, also so richtig extrovertiert. Also er ist so schlau, stark, charmant, gut aussehend, jeder mag ihn, jeder will ihn. So wird das ja auch dargestellt, so, ne? Also er ist der Mensch, der
ja. Perfekt
handelt. Und sie, also was sind da, also die Frau ist das Gegenstück von ihm quasi, also sie, die auch so gesellschaftlich perfekt handelt. Und die einzige Person, die aber Charakter in dem Film an sich hat, ist Nilambari, weil sie halt nicht dieser Schwarz-Weiß-Mensch ist, ne? Man kann sie nicht in so eine Richtung packen.
Und sie begehrt Padayappa ja auch,
genau,
ne?
Und sie sagt das auch offen.
Und das ist ja zum Beispiel auch was wir jetzt als, das darfst du gar nicht machen, eher beigebracht bekommen haben.
Genau.
Was natürlich auch, also Begehren hat natürlich was Sexuelles, ja, und nicht nur, ich möchte dich heiraten und Punkt. Das geht ja dann immer noch weiter.
Ja, das wird auch in voll vielen Szenen so deutlich, dass sie ihn wirklich begehrt. So.
Sexually, ja. Ja,
auf jeden Fall, ja.
Das heißt, wir haben auch in der Filmindustrie, auch früher schon, diese Themen gehabt. Und ja, trotzdem sind wir so aufgewachsen, wie wir aufgewachsen sind. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber diskutieren. Was ich vorhin echt sehr stark fand, als du gesagt hast, uns wurde quasi ein wichtiger Teil verschwiegen.
Ja.
Weil wir Tirukkural, Tiruvalluvar, das sind Sachen, oder das ist eine Person und sein Werk, das lernen wir wirklich, ich habe, glaube ich, mit 6 oder 5 angefangen, dass wir bei Sprachwettbewerben in der Tamilschule irgendwelche Sachen von dem zitieren. Und da werden da natürlich so die bekanntesten genommen und die Sachen, die dann noch halbwegs okay sind oder so, oder ohne weitere Erklärung. Und ich finde, das macht sehr viel von unserem Verhältnis und unserem Bild von Sex und Sexualität aus, dass einfach nicht drüber gesprochen wird. Gar nicht.
Ja, und es ist ja auch so, dass, also was ich in der Tamilschule auch so nervig fand, ist, also ich habe Tirukkural zum Beispiel auswendig gelernt, aber ich habe halt die Erklärung dazu so wiedergegeben, wie ich das verstanden habe, in meinen eigenen Worten. Und deshalb wurde ich nicht weitergelassen.
Lol.
Und
echt?
Ja.
Krass.
Und das ist halt so, ich bin halt nicht da eine Maschine, die auswendig lernt, so, ne?
Ja, eigentlich gut, dass du das gemacht hast. Ich wusste nicht, dass du so früh schon ein Rebel warst.
Ja,
why didn't you tell me?
Ja, also es war ja eher mit 10, 11 so ungefähr, als wir Tirukkural angefangen haben. Also nicht mit 6, so weit war ich da auch nicht. Aber ich finde.
Ah, da, so mit 6, 7 haben wir Artisudi gemacht.
Genau.
Stimmt. Ja.
Aber was ich auch so, also ich finde ja auch in tamischen Liedern und sowas wird ja auch oft über Sex geredet und wir plappern das ja auch oft nach oder singen das ja auch oft nach. Und da wird jetzt ja auch nicht gesagt, ja, ihr dürft das nicht oder ihr sollt das nicht oder darum, da und da geht es drum. Und ich weiß nicht, bei wie vielen Übersetzungen von Liedern ich so viele tamische Kinder so denen gesagt habe, ihr wisst schon, dass es um Sex geht und die so waren,
was? Nein, das darf gar nicht.
Jetzt hast du mein ganzes Bild zerstört, das war vorhin mein Kindheitslieblingslied und keine Ahnung, irgendwie sowas, ja.
Generell, wenn wir über dieses Thema Sexualität sprechen, also das, was wir jetzt heute erzählt haben, das bewegt sich ja eher in einem politischen, kulturellen, moralischen Rahmen. Und also nächste Folge wollen wir über so persönliche und zwischenmenschlichen Teil sprechen, aber heute soll es mehr so eben um dieses Konstrukt gehen. Und da hast du ja jetzt auch schon zum Beispiel gesagt, im Patriarchat ist es, oder auch in der Filmindustrie, wie wir das gesehen haben, ist die Frau als aufopfernde jemand, der dafür gefeiert ist, so zu sein.
Ja, ich finde das eher bemitleidenswert, weil eine Frau dann quasi keine eigene Meinung hat. Und der Mann ja dann auch keine Partnerin hat, sondern nur eine Sklavin in dem Sinne. Und ich finde das auch bemitleidenswert für einen Mann, weil Partnerschaften sollten ja darin bestehen, dass man sich gegenseitig vielleicht ergänzt, gegenseitig hilft und nicht, damit man über einen steht oder unter einem steht. Und es ist auch so, also der Körper von einer Frau wird ja auch oft als etwas gesehen, was die Tradition so weiterträgt oder die Ehre und Kultur einer Familie irgendwie weiterträgt. Und ich finde das ein sehr hohen Anspruch an so einen weiblichen Körper, weil du musst jungfräulich sein, bis du verheiratet bist, du musst Kinder kriegen, wenn der Zeitpunkt gegeben ist. Du musst dafür sorgen, dass deine Kinder wiederum auch dasselbe tun, wenn die weiblich sind. Und da ist so ein enormer Druck auch. Und es ist auch oft so, dass Frauen andere Frauen dazu trimmen, das zu machen. Und das ist halt so, wo man halt merkt, dass Machtstrukturen innerhalb der Geschlechter auch so unfassbar krass und krank sind. Fast schon, ja.
Ich finde halt auch, dass du einer Frau, also die hat halt diesen Körper und also es wird ja nicht speziell, es wird ja nicht konkret angesprochen, bei mir zumindest. Du musst aufpassen mit deinem Körper, weil du könntest vergewaltigt werden. sondern es wird ja nur gesagt, du musst aufpassen, Punkt. Und den Rest müssen wir uns denken.
Ja, ich glaube, das liegt halt daran, also in Sri Lanka, wären wir zum Beispiel in Sri Lanka aufgewachsen, wäre das ja bei jeder Familie so. Dann hätten wir das gar nicht alles hinterfragt. Das Problem ist, wir wachsen hier zwischen zwei Kulturen auf und wir kriegen halt mit, wie in der westlichen Kultur das ausgelebt wird und deshalb entstehen überhaupt diese Fragen.
Affektive Dissonanz.
Ja. Unsere Eltern haben halt einfach nicht diese Transferleistung gemacht, zu sagen, es gibt ja noch eine andere Kultur, gegenüber denen wir unsere Kinder eigentlich aufklären sollten. Und die haben einfach das nicht gemacht. Und das ist halt die Problematik, wieso wir immer zwischen Angel und Tür, ne, immer so sind, ja, wo gehören wir hin, was machen wir und wie benehmen wir uns? Deshalb beschäftigen wir uns überhaupt erst mit dieser Thematik.
Es gibt Menschen, die heiraten aus Liebe. Es gibt Menschen, die kriegen dann Kinder. Das heißt, we know shit is happening. Aber es gibt ja nicht den Punkt der Thematisierung dessen. Ich finde, das ist so eine Spirale und wir drehen uns im Kreis, weil du wirst nicht drüber aufgeklärt, aber du machst es und dann wird nicht drüber gesprochen. Und du kannst aber auch nicht hingehen und bestimmte Sachen fragen oder zumindest wäre es ultra awkward. Aber du machst es. Wo ist da die
Es gibt ja aber auch Sachen, die dir passieren, worüber du auch nicht wiederum redest. Also Sachen passieren, meine ich jetzt, man wird irgendwie belästigt oder man erlebt irgendwie irgendwo, dass man irgendwie falsch angefasst wird. Und das, was ich traurig finde, ist, dass den Frauen dann vorgeschrieben wird, du bist dran schuld. Du hättest dich so und so...
Statt zu sagen, die Männer sollten.
Und du hättest dich so und so nicht anziehen dürfen, du hättest nicht dem in die Augen gucken können. Und es gibt eine Studie, die haben alle Vergewaltigungsopfer oder Missbrauchopfer gefragt, was die während dieser Tat anhatten. Also, die hatten teilweise Jogginghosen an, die hatten teilweise nichts, wo man irgendwie Haut, irgendwas Enges sieht. Und das Lustige ist, dass Frauen, die selbstbewusst sind und die zum Beispiel einer Person direkt in die Augen schauen und so zeigen, dass sie selbstbewusst sind, die werden nicht vergewaltigt oder missbraucht.
Nee, weil das sind ja, die sind harder to get in dem Sinne.
Genau, weil Vergewaltigung, es ist jetzt eine krasse, also Triggerwarnung, ne, an der Stelle nochmal. Also es ist halt nochmal so, wenn du ein Opfer von einer Vergewaltigung bist, dann ist das auch oft so, dass Männer oder Personen, die vergewaltigen, es soll jetzt nicht unbedingt auf Männer, es gibt auch Frauen, die das tun. Es geht oft darum, dass man Machtstrukturen oder Machtspiele auslebt. Und das passiert halt meistens leider den Menschen, die halt nicht selbstbewusst sind. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass du selbstbewusst bist, dass du jetzt gerade dich freizügig anziehst, sondern das passiert leider den Menschen, die das halt nicht sind und die das nicht tun, weil das einfacher ist, die Machtspiele auszuspielen. Und das ist halt auch so, in unserer Gesellschaft ist das auch so. Ich habe oft das Gefühl, dass Sexualität und Sex auch oft mit Macht und Machtstrukturen auch immer so verbunden ist. Weil Männer bestimmen halt darüber, wann Frauen wie Sex haben sollten. Und das wird ja auch in den Filmen so gezeigt. Die Lust der Frau wird ja gar nicht so wiedergespiegelt. Es geht immer darum, wann will der Mann Sex haben, also hast du Sex. Und ich finde das halt so, es geht immer so aus der Perspektive von einem Mann und nicht aus der Perspektive von einer Frau. Es ändert sich gerade, auf jeden Fall. Ja. Es ist gerade in Veränderung. Und ich will auch gar nicht sagen, dass wir jetzt komplett zurückgeblieben sind. Es verändert sich mit der Zeit. Aber wir sind nun mal mit diesen Bildern aufgewachsen, dass es um die Männer geht. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen dazu auch neigen und auch Mädchen, mit denen ich geredet habe, auch so, wo ich jünger war, dass sie immer das Gefühl haben, dass sie sich zurückstellen müssen, weil der Mann könnte mich ja zurückweisen. Der Mann könnte mich ja aufgrund meiner sexuellen Erfahrungen zurückweisen. Und ich verstehe gar nicht, wieso wir in Tempeln Skulptur haben, wo die Frau vergöttert wird, wo die Frau verehrt wird und aber in Realität wird sie nicht verehrt und vergöttert. Und vor allem ist das auch so, dass es oft so ist, dass Frauen erst dann verehrt werden, wenn sie Mütter werden. Das heißt, wenn ich wieder was Aufopferndes werde, dann bin ich was wert. Also ich merke ja auch selber, dass ich meine Mutter nicht für ihre Intelligenz oder für ihre Fähigkeiten bewundere, sondern dafür, dass sie meine Mutter ist. Weißt du, was ich meine?
Oh nee, da bin ich tatsächlich genau andersrum.
Ja, aber so bin ich aufgewachsen. Ich kenne das Bild, natürlich weiß ich, dass meine Mama intelligent ist und Fähigkeiten hat, aber in erster Linie habe ich gelernt, das zu denken, dass meine Mama erst mal eine Mama ist und dann erst eine Person.
Aber das ist ja auch das, was dir vermittelt wird von wegen dankbar sein und so, ne? Also dieses
genau.
Eltern sind ja auch deine Götter. Dafür gibt es ja auch Geschichten,
ja.
Die da nachgehen. Also zwei Sachen, die ich da jetzt interessant fand, wo ich auch noch was zu habe. Einmal, es gibt auch in weißen Räumen dieses Frauen werden nicht angesprochen oder sind intimidating, wenn die selbstbewusst sind. Ich habe wirklich am Wochenende noch ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die sagte, ein Kerl, den sie gedatet hat, der meinte irgendwie bei einem dritten Date oder so, ja, also anfangs war ich ja schon ein bisschen eingeschüchtert, weil du so selbstbewusst warst, wo ich mir denke, über wen sagt das was aus? Sagt das was über die Frau aus oder sagt das was in dem Fall über den Mann aus? Eigentlich über den Mann. Aber was passiert? Die Frau macht sich Gedanken darüber im Normalfall oder im Regelfall, dass sie jetzt wieder, ne, sich zurückschrauben muss, weil sie sonst keinen abkriegt, etc. pp. Und das, finde ich, ist eigentlich ein Unding, weil warum soll man sich selber in irgendeiner Form beschneiden, zurückhalten, um irgendwem anderes möglicherweise was geben zu können. Auch ja wieder geben, nicht kriegen. Also diese Machtverhältnisse sind so ein Problem. Wir sprechen gerade so Themen an, die wieder sehr strukturell sind, die sehr viel mit Macht zu tun haben, weil wir ja eigentlich auch handfest gar nichts über Sex erzählen können. Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich bin gerade wirklich ein bisschen lost.
Ja, also es geht, also man könnte ja einfach reden, also es geht ja auch darum, wie Sexualitäten an sich ausgelebt werden und wie Sexualitäten in unserer Gesellschaft auch behandelt werden. Also wie.
Ja, aber wie es in der Gesellschaft behandelt wird, da sind wir ja gerade ganz gut bei, das zu erzählen. Aber wie Sexualität
genau.
ausgelebt wird, ja gut, vielleicht sprechen wir nächste Folge ein bisschen drüber. Aber das
ja.
jetzt. Selbst da würde ich nur mit Mühe zusammensuchen können, was kann man sagen und
ja.
was möchte ich sagen, ohne dass ich direkt hier die Hure der Nation bin oder sowas. Und, you know, das ist ja so auch das Problem.
Ja.
Wir bewegen uns immer noch in einem tamilischen Raum.
So, es war ja schon bei der Folge Dating, wir reden über Dating.
Ja, schwierig, über die eigenen Erfahrungen zu reden.
Ja, weil das auch mit vielen Sachen ja verbunden ist. Ich glaube, es ist ein Prozess, dass wir das aus dem Kopf kriegen, dass es okay ist, darüber zu reden. Aber dafür brauchen wir auch die Bestärkung von Personen, dass das okay ist, darüber
genau.
zu reden. Das heißt, ich muss Personen kennenlernen oder ich muss Menschen kennenlernen oder ich sollte Menschen kennenlernen, die dann auch sagen, ja, ist doch ganz normal. Und die nicht sagen, boah, krass, dass du das jetzt gemacht hast. Ich bewundere dich, weil ich will nicht für etwas, was normal ist, bewundert werden. Weil es ist halt auch so, dass wenn man Sexualität oder Sex an sich auslebt, dass es halt oft dazu führt, wenn man darüber redet, und das habe ich bei anderen Leuten auch so beobachtet, dass die dann immer so sind, wie kann man so da offen darüber reden? Wie kann eine andere Person so offen darüber reden, obwohl wir Tamilinnen sind? Kannst du das? Und das war ja voll der Prozess. Und es sollte eigentlich kein Prozess sein.
Voll. Und ich sag mal, wenn wir jetzt beide off-record reden, dann sind wir viel expliziter.
Ja, natürlich.
Aber das ist ja dann ein Freundschaftsverhältnis, wo wir untereinander im Vertrauen mehr oder weniger drüber sprechen, aber wir würden wahrscheinlich auch in einer Runde im Privaten halt über sowas, über offen sprechen, sei es Sexpraktiken, sei es mögliche Beziehungskonstellationen etc., keine Ahnung, whatever, aber wir würden, also jetzt hier in diesem Podcast-Rahmen ist es schon nochmal was
ja,
anderes.
Ja, weil ich finde aber auch, dass Sex an sich was, also es hat nichts damit, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, dass ich da aufgewachsen bin, aber ich finde es auch was sehr Intimes und Persönliches. Es ist auch leider so, dass viele Informationen auch falsch genutzt werden. Und ich expose mich ja auf eine Art und Weise. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht darüber reden möchte, sondern ich finde, es ist aber immer noch, ich finde, es gibt einfach Sachen, die sind privat und persönlich und intim. Und ich muss das nicht mit jeder Person teilen. Es gibt auch Sachen, die ich auch noch nicht mal FreundInnen erzählen würde, weil das auch was Privates und Intimes ist. Und ich finde, man macht sich ja auch irgendwo verletzlich, wenn man alles und immer was sagt. So. Es ist auch befreiend, das muss ich auf jeden
ja.
Fall sagen, das ist auch empowernd und so. Aber es ist auch sehr mühsam und man macht sich auch leider echt verletzlich, weil man kann dich viel schneller einschätzen, man weiß, wo deine Trigger-Momente sind, man kann dich viel einfach manipulieren, wenn man dich kennenlernt, und das sind halt so Sachen, wo man denkt, ja, nee, das will ich halt alles
das
nicht
stimmt.
sagen.
Das stimmt. Jetzt muss ich mir nochmal überlegen, was ich nächste Folge erzählen will oder nicht, weil eigentlich bin ich ja wirklich ein offenes
ja.
Buch, was das angeht und habe auch kein Problem damit, aber ich weiß, sobald das irgendwem geschickt wird, ich meine, meine Mutter hat sich ja schon darüber aufgeregt, dass ich in einem Podcast überhaupt erzählt habe über Asexualität, was das überhaupt ist so. Es ging nicht um irgendwelche Bettgeschichten, das war mehr was Aufklärerisches. Und das war für sie schon, ja, was ist, wenn das irgendwer hört? Und ich so, ja, irgendwer muss so anfangen, über sowas zu reden, sonst passiert ja gar nichts.
Es gibt ja dieses Lied von Danusch, ich will, also es gibt so ein Lied, das heißt Rakida, Rakida, Rakida. Ihr müsst euch mal den Text anhören. Da geht es darum, dass diese vier Leute, die über dich reden, dass man diese vier Leute ja nicht
ja,
kennt.
Ja, eben.
Also keine Ahnung, wer diese Menschen sind, die über dich reden.
Am Ende wäre mir das, glaube ich, sowieso egal.
Also es gibt ja auch in unserer Gesellschaft Kamasutra, ne? Und es ist ein Buch, das beschreibt halt Sexualität, es beschreibt Erotik. Und ich finde das halt so, aber Kamasutra ist auch so mittlerweile aus einer sehr weißen Perspektive. Und da werden halt auch Frauen, die aus südasiatischem Raum kommen, halt sehr oft exotisiert. Und auch sowas gesagt wie, ja, ihr kennt doch das Kamasutra und das ist doch, ihr seid doch bestimmt so und so drauf und ihr seid doch bestimmt, ne, so und so offen und ihr seid doch so und so, ne?
Das gibt dann natürlich viele sexualisierte Klischees.
Ja, genau. Also diese Offenheit von Sexualität in unserer Kultur oder Gesellschaft führt auch dazu, dass wir exotisiert werden und dass auch sowas wie Rassismus beim Dating oder beim Sexleben und sowas gibt. Und das ist halt so, ich glaube, das ist mit meine größte Angst, dass ich exotisiert werde.
Wenn du tatsächlich dich ins Datingleben stürzt.
Ja, oder
kann
stürzen
ich verstehen.
Sollte. Oder mit einer Person, die nicht, also mit einer weißen Person, daten würde. Dass das halt so schnell passiert. Und das möchte ich nicht. Weil das ist so, das ist etwas, womit ich nicht leben könnte. So, ne? Das ist halt so krass, dass eine gewisse Öffentlichkeit auch dazu führt, dass bestimmte Bilder reproduziert werden. Also das ist nie dieses, du kannst komplett offen sein und deshalb funktioniert irgendwas, oder du kannst komplett verschlossen sein und deshalb funktioniert etwas. Also es ist so dieses, keine Sache, die so irgendwie funktionieren kann, kann Sex oder Sexualität so frei ausleben lassen. Weil egal in welche Richtung man geht, man wird immer in einer Kiste, in einer Box irgendwie so reingedrückt, weil wir gesellschaftlichen Regeln und Normen und Werten und keine Ahnung was folgen. Und weil wir Menschen sind, die der Gesellschaft allgemein folgen. Und ich finde das halt voll schwierig, dass überhaupt das Thema Sex und Sexualität im Allgemeinen zu thematisieren, weil es erstens, als ich recherchiert habe, es gab sehr wenig Literatur darüber, vor allem im südasiatischen Raum, gab es sehr, sehr wenig Literatur darüber, obwohl das ein Thema ist, was eigentlich sehr oft thematisiert werden sollte. Und ich finde das halt schade, dass wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo das immer wieder irgendwie auftaucht in irgendeiner Form, aber das immer wieder als etwas Schlechtes gesehen wird. Weil wenn Sexszenen kommen, wenn Kussszenen kommen, dann wird weggeschaltet.
Awkward.
Wenn eine Frau da so rumtanzt, sage ich mal, ne, in so einem freizügigen, wird weggeguckt oder vorgespult. Lieder werden, Musik wird halt oft nicht gehört, so bei Filmen, ne? Es wird einfach vorgespult, weil das unnötig ist. So, genauso wie Kampfszenen oder so. Und das ist halt so, wo man sich so denkt, es ist auch so, dass in vielen, zum Beispiel bei OK Company ist das so, man sieht nicht, was passiert, aber es ist ästhetisch schön dargestellt so, ne? Und trotzdem hatten meine Eltern so sehr Panik davor, dass da jetzt eine Sexszene kommt, dass sie meinten, spür jetzt vor. Und ich so, nein, ich habe den Film schon gesehen, da kommt nichts. So. Man kann doch nicht mal durch irgendwie so Drittmittel versuchen, das Gespräch zu suchen. Weil man halt einfach. Und es ist halt so, ich finde das halt voll schwierig, dieses Öffentlichkeit und Privatsphäre und Intimsein, und dass es halt so voll das schwierige Thema ist. Und mir fällt, also ich kann einfach nur sagen, dass die Folge, also von den Informationen her einfach war, aber vom Diskussionsteil.
Aber jetzt in der Diskussion, ich war gerade auch so, ich dachte, klar, wir reden darüber, und dann ist auf einmal im Kopf so ein, Alarm, Achtung, darfst du nicht sagen, Achtung, darfst du nicht sagen, irgendwie bei mir so reingekommen.
Ja. Ja, ich weiß nicht.
Um das trotzdem irgendwie noch zu einem schönen Ende zu bringen, möchte ich nochmal auf unser Sprichwort von heute von Tiruvallavel zurückkommen. Wenn mein Geliebter in der Liebe lustvoll und leidenschaftlich das macht, was ich brauche, dann fühle ich keine Scham. Vielleicht, also so viel kann ich glaube ich schon sagen, auch ohne Ärger zu kriegen, ist das tatsächlich ein Mittel, um besser damit klarzukommen. Wenn man es denn schafft. Ich glaube, wenn man dieses Schamgefühl in der Situation verliert, dann verliert man vielleicht auch einen Teil des Schamgefühls, darüber zu sprechen.
Ja, aber es kommt darauf an, was dein Geliebter, also was dein Gegenüber, also die Person, die gegenüber von dir ist, wie die Person damit umgeht. Und sobald du mit, ich habe das Problem, dass ich mit tamilischen männlichen Personen, Probleme habe, offen allgemein darüber zu reden, weil ich Angst davor habe, dass man dafür verurteilt wird. Also es geht gar nicht darum, über irgendwelche Erfahrungen oder so, aber im Allgemeinen, wenn man Wissenschaft auf einer wissenschaftlichen Ebene über Sex reden möchte, dann verrätst du ja schon, wie du darüber denkst.
Dabei ist es ja wichtig, die Confidence zu haben, also dafür zu stehen und zu sagen, ich lebe mit den Konsequenzen. Wenn der Fakt, dass ich darüber spreche, für euch ein Problem ist, ja, dann your loss.
Ja, und ich finde, dadurch kannst du auch sehr schön aussortieren.
Weil, ja, ne? Und ich glaube, an diesem Punkt bin ich schon, so viel kann ich sagen, wenn du weißt, was du da kriegst und was du brauchst und das ist gut und du verlierst einen Teil dieser Charme, dann wird das auch im Gespräch und in der Interaktion mit anderen Menschen für mich einfacher zu sagen, ja gut, wenn du nicht drüber reden willst oder wenn du nicht drüber reden kannst oder mich dafür verurteilst, dann Pech gehabt, ciao.
Ja.
Und das ist, für mich ist das gerade schon auch eine gute Taktik, quasi mit dem Thema weiterzufahren.
So. Auf jeden Fall, ja.
Current Obsession.
Mac, was ist deine Current Obsession?
Ich habe eigentlich wieder 1000 Sachen. Ich weiß auch nicht, ob ich gerade 2 Sachen sagen soll. Ich mache einfach. Also, meine erste Current Obsession ist, weil ich finde beides wichtig. Meine erste Current Obsession ist ein Buch. Und zwar ist das Buch meines Lebens. Und zwar ist das ein Kalender/Achtsamkeitsbuch. Da geht es darum, dass du halt wöchentlich immer guckst, okay, was hast du diese Woche so erreicht? Was sind so Sachen, wo du daran arbeiten möchtest? Was sind positive Gedanken, die du festhalten möchtest? Was sind negative Gedanken, die dir immer wieder vorgekommen, also wo du immer wieder dran denken musstest und was möchtest du an dir selbst so ändern? Und dann ist da halt, also jede Woche ist halt ein normaler Kalender mit dabei, wo du dann deine Woche planen kannst und dann halt jede Woche, wo du dann so die Woche so Revue passieren lassen kannst. Und dann kannst du am Ende des Jahres nochmal schauen, was hast du alles von deinen Zielen erreicht, was möchtest du noch erreichen. Und es geht auch darum, dass kleine Schritte dazu führen, dass man was Großes erreicht. Und das Buch finde ich sehr, sehr toll und voll gut und das tut gut. Das hat was sehr Beruhigendes, finde ich, wenn ich so reingucke. Genau, das kann ich jedem empfehlen. Das gibt auch das mit 6 Minuten und so, aber ich finde das am besten, weil ich dann meine Woche planen kann und beides so in einem. Weil ich finde das immer schwierig, nur Achtsamkeit zu machen. Das kann ich nicht. Meine zweite Current Obsession, das würde ich gerne noch sagen, ist ein Lied von Thamelchelvan. Der ist ein Indie-Artist. Boah, das Musikvideo ist so schön geworden. Also Hut ab an Pooja, also an Ahenem heißt die Seite. Die hat das richtig, richtig schön gemacht. Aber Thamelchelvans Musik ist so schön geworden. Das ist mit einer anderen Sängerin zusammen. Der Name fällt mir gerade nicht ein, aber das sage ich dann bei Instagram. Oh mein Gott, das Musikvideo und die Musik an sich, ich habe diese Musik habe ich mir rauf und runter angehört, weil das so schön geworden ist und so gut geworden ist. Und bei Thamelchelvan merkt man einfach, dass er sich mit der Zeit entwickelt hat und dass er von seinem Stil her sich auch entwickelt hat und auch wie er singt und wie er Gefühle zeigt und vom Text her ist viel, viel cooler geworden und viel, viel besser. Und ich glaube, er ist auch ein Sänger, der auf jeden Fall diese Szene, also die Indie-Szene so ein bisschen aufmischen wird. Und ich hoffe, dass er irgendwann bald entdeckt wird. Die haben aber auch deren eigenen Record-Label und so. Also die Jungs machen sehr gute Arbeit. Also ich bin sehr, sehr stolz auf die und bin sehr gespannt, was als nächstes so von denen kommt.
Bei mir ist es nicht wirklich eine Current Obsession dieses Mal, sondern ein Current Thema, das mir im Kopf schwirrt oder was mir jetzt heute einfach was akut ist. Ich war gestern, habe ich vorhin schon gesagt, auf einer Hochzeit und ich war seit 3 Jahren nicht auf einer Hochzeit. Dementsprechend habe ich seit 3 Jahren gewisse Menschen nicht gesehen. Und wenn der nach Hallo, wie geht's, der zweite Satz ist, ach, du hast aber zugenommen oder warum hast du zugenommen, krieg ich einen Hass auf die Welt und möchte an dieser Stelle bitte, bitte, bitte redet mal mit euren Eltern, mit euren Verwandten darüber, ob Fettshaming / Bodyshaming / überhaupt das Thema Gewicht und Aussehen zu thematisieren, wenn man eine Person seit Jahren nicht gesehen hat, wirklich die Wahl des Moments ist. Ich habe dann wirklich gefragt, Munde versus Makana, die Ida Kükre. So, ist das wirklich das, was man nach 3 Jahren, die man sich nicht sieht, jemanden fragt? Ich hatte einfach die Nase voll. Ich wusste, das wird passieren, aber ich wollte nicht, dass es passiert und dachte, ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es nicht passiert. Und dann ist es zweimal an dem gestern Abend so gewesen, dass ich halt auf Gewicht angesprochen wurde. Und ich habe dann auch gesagt, du weißt nicht, ob die Person krank ist, du weißt nicht, ob die Person vorher krank war, du weißt nicht, ob die Person gerade who knows what. Don't ask people that. Krieg das in die Köpfe, please. Und ja. Das ist gerade so ein ganz, ganz, ganz akutes Aufregerthema wieder.
Ja, ich finde das auch, also gut, dass du das ansprichst, finde es auch wichtig, dass wir darüber reden und dass wir das nochmal klarstellen.
Und ja, also unter uns easy, aber das muss auch mit den Eltern. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich drehe mich um und gehe, wenn wir über Gewicht sprechen. Und das sitzt. Und dann habe ich, ne, deswegen, also redet mit euren Eltern und macht klar, was das mit einer Person vielleicht auch machen kann. Weil das ist ja nicht, haha, ja, ich habe zugenommen, und dann ist das Thema vorbei. Nee, man geht damit nach Hause, denkt sich dann noch, boah, scheiße, das ist wieder allen aufgefallen, was ist vielleicht passiert? Selbst wenn du egal ob du ab- oder zugenommen hast. So, man weiß ja nicht, ne, da kann ja alles in der Person vorgehen und man weiß nicht, was man damit auslöst. Deswegen thematisiert es mit euren Familien, bevor ihr auf irgendwelche Veranstaltungen geht. Das würde sehr, sehr vielen Menschen, glaube ich, sehr, sehr viel bringen und das wäre toll.
Yes. Preach.
Damit können wir uns eigentlich auch verabschieden, so für diese Folge. Und nächste Folge versprechen wir dann, die Fragen zu beantworten, die dann schon ein bisschen mehr in Sex-Sex-Stuff gehen und dann machen wir uns jetzt nochmal einen Monat Gedanken darüber, wie viel wir tatsächlich selber vielleicht erzählen können, wollen und wie viel ihr wissen wollt. Ja, alles klar.
Dann freue ich mich, dass ihr wieder reingehört habt und hört weiter fleißig zu und guckt auf unserem Instagram, da werden wir ein paar Posts machen und ja, das war's für die Folge. Sorry dafür, dass wir nicht so viel diskutiert haben, aber ich glaube, das ist verständlich, dass wir nicht.
Ja, es ist trotzdem viel Input. Der gut ist.
Ja.
Bis denne. Tschüssi.
Bis dann. Ciao.